Ich habe eine Frage mitgebracht, die hat so das Potenzial, so ein bisschen die gute Laune zu zerstören, die vielleicht der eine oder andere heute Morgen mitgebracht hat. Hast du Feinde? Hast du mal das eine Meldung? Ach so, ja. Jede Menge. Oder wenigstens hast du einen Feind? Ja. Den Teufel. Und du hattest dich auch gemeldet, du hast auch Ja reingerufen, Frank neben dir. Er hat auch Ja gerufen. Ja, hat er? Hast du einen Feind? Zwei Feinde. Ui. In der Schule. Ah. Gut, dass du heute Morgen hier bist, Mensch. Genau. Ich kann mich tatsächlich erinnern, so im Laufe meines Lebens habe ich in Gemeinden auch schon mal diese Frage gestellt. Und ich habe früher hier in so ungläubige Gesichter geschaut mit groß aufgerissenen Augen. Feinde? Ich habe doch keine Feinde. Was willst du von mir? Aber jetzt, ne, jetzt merke ich, dass wir uns schon bei dieser Eingangsfrage schon ein kleines bisschen outen. Und ich habe auch so gedacht, nein, ich habe doch keine Feinde. Wie kann ich denn diese Frage so als Eingangsfrage für eine Predigt nehmen? Ich bin doch versöhnt mit allen, ich habe doch keine Feinde. Aber es gibt ja zum Beispiel so eine punktuelle Situation, wo plötzlich jemand dir feindlich gesinnt ist und damit irgendwie auch dein Feind wird. Elke und ich wollen ein Auto verkaufen, so ein Hochdachkombi. Und gestern Abend, 19 Uhr, hat sich ein Interessent angemeldet, der Erste. Ja, wir haben alles vorbereitet und ich dachte so, na, das ist eine schöne, sichere Sache. Wir haben auch vorher schon mal über den Preis geredet. Und als der gekommen ist, haben wir schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht an seinem Verhalten. Irgendwas ist komisch. Und im Laufe der Zeit hat sich so herausgestellt, dass der sehr aggressiv wurde. Und das gipfelte dann so ein bisschen darin, dass wir nach einer Probefahrt vor dem Auto standen und er uns Vorwürfe machte ohne Ende. Und ich hatte so den Eindruck, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann wandert seine Faust in mein Gesicht. Also da war ein hohes Potenzial auch an Aggressivität und auch an Gewaltbereitschaft da. Und das war so eine Stunde vorher, also kurz vorher noch gar nicht abzusehen, so in der Kommunikation vorher. Und plötzlich ist da jemand, der ist ja richtig feindlich gesinnt und du musst sogar körperliche Gewalt fürchten. Plötzlich ist da jemand ein Feind. Wie ich danach noch damit umgegangen bin mit ihm, sage ich gleich. Jetzt möchte ich uns erstmal, den Blick auf Jesus lenken, wie er mit Feinden umgegangen ist, denn auch Jesus hatte Feinde. Und dazu habe ich einen kurzen Predigttext, einen sehr, sehr kurzen Predigttext, einen extrem kurzen Predigttext, der besteht nämlich nur aus einem Vers. Deshalb ist er eben so kurz. In Lukas 23 lesen wir den Vers 34. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sofort weiß jeder, oder fast jeder, ne, so welche Situation das sein könnte, wo das Jesus gesagt haben soll, kann, hat. Damit wir das ein kleines bisschen besser einordnen und uns nochmal so die Gesamtsituation vor Augen führen, möchte ich natürlich auch die Verse davor und danach lesen. Also ab Vers 32. Es wurden aber auch andere hinzugeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus gekreuzigt würden. Als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, Golgatha, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten, einen zur Linken. Jetzt kommt dieser Satz, den Jesus sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Er ist doch der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Du bist der Judenkönig, so hilf dir selber. Eine bekannte Szene, die wir vielleicht in dem einen oder anderen Abendmahl vor Augen haben und natürlich auch bald an Karfreitag. Ich möchte uns vier Gedanken dazu, auch im Blick, wie Jesus mit Feinden umgegangen ist, weitergeben. Als erstes die Überschrift sozusagen: Jesus und seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt Jesus am Kreuz zu Gott. Wer von uns hat so oder so ein ähnliches Gebet schon mal gebetet? Wer war in einer solchen Situation, dass er das zu Gott sagen musste? Welcher römische Soldat damals hat das unter den vielen Kreuzigungen, die damals einfach durchgeführt wurden, jemals von einem gehört? Es ist schon ein extremer Kontrast, den Lukas hier in diesen beiden Versen, in unserem Vers und dem nächsten danach berichtet. Auf der einen Seite diese maximale Brutalität einer Kreuzigung und bereits im nächsten Vers diese maximale Liebe von Jesus. Jesus betet für seine Übeltäter. Professor Rainer Riesner, ein Theologe und ehemaliger Hochschullehrer aus Dortmund, beschreibt die Praxis der Kreuzigung, also den Blick auf diesen ersten Teil, auf dieses krasse, schlimme, folgendermaßen: Bei der Kreuzigung werden die Nägel wohl durch die Handwurzel oder zwischen Elle und Speiche durchgetrieben. Schon allein die Verletzung hochempfindlicher Nerven verursacht bei der geringsten Bewegung, bei einem Windhauch, unerträgliche Schmerzen. Den Gekreuzigten quälten furchtbarer Durst, rasende Kopfschmerzen, hohes Fieber und natürlich Angst. Und trotz all dieser furchtbaren Schmerzen wünscht Jesus seinen Feinden, die das mit ihm machen, nicht den Tod an den Hals, sondern legt an allerhöchster Stelle bei unserem Gott ein gutes Wort für sie ein. Ich finde beides unmenschlich, unmenschlich, nicht menschlich. Auf der einen Seite diese grausame Todesart, unmenschlich das eine, aber auch unmenschlich oder ich würde besser sagen übermenschlich die Reaktion von Jesus darauf. In einer solchen Situation unter solchen unerträglichen Schmerzen auch noch für seine Feinde zu beten. Und plötzlich relativieren sich alle unsere Feindeserlebnisse irgendwie darunter ein. Wie soll ein gewöhnlicher Mensch zu so einer Liebe fähig sein in so einer extremen Situation? Der Theologe Edmund Schlink hat es so beschrieben: Jesus bittet für seine Peiniger. Vergiss deine Majestät und Heiligkeit, Vater. Vergiss deine Macht und Ehre und vergib ihnen. Vergiss das Verbrechen, das hier geschieht. Jesus wandte sich in seinem Gebet nicht an den himmlischen Richter, sondern allein an den Vater im Himmel. Jesus hat auch keine Rachepsalmen beispielsweise, die er ja auch kannte, benutzt, um das auszudrücken, was normalerweise als Mensch in so einer Situation und in vielen harmloseren Situationen vielleicht durchkommen würde. Und es gibt einige von diesen Rachepsalmen. Ich lese ein, zwei Mal vor und ich lese die mit Luther, damit das so ein bisschen deutlich wird, was der da diesen Psalm geschrieben hat, auch wirklich in einer anderen, ganz anderen Art ausgedrückt hat. Psalm 58. Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Maul. Zerbrich ihnen die Zähne im Maul. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Vergeltung sieht und wird seine Füße baden in des gottlosen Blut. Oder Jesus hätte auch den Psalm 109 nehmen können. Denn sie haben ihr gottloses Lügenmaul wider mich aufgetan. Sie reden wider mich mit falscher Zunge und reden giftig gegen mich und streiten gegen mich ohne Grund. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherirren und betteln und vertrieben werden aus ihren Trümmern. Solche Rachepsalmen, solche Gebete sind keine freundlichen, liebenswerten Gebete. Das sind Gebete von Menschen, die auch in Bedrängnis waren. Aber jeder von uns hätte Verständnis dafür, wenn einer, der sogar am Kreuz solche extrem furchtbaren, grausamen Situationen ausgeliefert war, wie auch Jesus, dass er in so einer Art und Weise gebetet hätte. Das wäre menschlich völlig verständlich. Gestern Abend will ich euch nicht wiedergeben, was alles durch meinen Kopf gegangen ist, was ich diesem vermeintlichen Autokäufer eigentlich hätte sagen wollen. Blöderweise hat er mich gefragt, was ich von Beruf bin. Ich sage dann immer, es fängt mit P an, aber da kommen Sie eh nicht drauf. Dann kommt das mal Polizist, Paketauslieferer, Postbote, ne? Hätte sein können, ne? Ich hätte an dich verweisen können. Ne? Und irgendwann, die kommen da wirklich nicht drauf, und dann sage ich es aber Pastor. Ne? Deshalb habe ich das nicht ausgesprochen, was ich gedacht habe. Aber es war trotzdem schwierig. Es war schwierig. Und für Jesus war es aber nicht nur schwierig, sondern für Jesus war es sehr schwierig. Und Jesus betet das, was er betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht wirklich, was sie tun. Das betet er nicht leise für sich dahin, in den Bart gebrummelt, sondern er betet es laut, so dass es alle hören. Sonst hätte Lukas das ja jetzt auch nicht hier aufschreiben können. Es war laut, deutlich für alle zu hören. Und er hält sich selber an das, was er vorher seinen Jüngern in der Bergpredigt auch zum Thema Feindesliebe gesagt hat. Jesus nimmt nicht für sich in Anspruch, ich bin ja in so einer schwierigen Situation, das übersteigt alles, jetzt vergesse ich mal alles das, was ich meinen Jüngern in der Bergpredigt über Feindesliebe gesagt habe. Nein, er wendet es an seine eigenen Grundsätze in einer neuen Welt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das war bis dahin Konsens. Alle, oh, ja, das haben wir gehört, klar. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Nur ein kleiner Auszug aus der Rede von Jesus in der Bergpredigt zum Thema Feindesliebe. Darüber ließen sich viele, und das ist sicherlich auch gemacht worden, berührende Bücher geschrieben, zu schreiben oder in Seminaren zu solchen hohen Idealen referieren. Aber selber so zu beten in einer Situation, schwierig oder sehr schwierig, wie für Jesus hier die Hände mit Nägeln durchbohrt und furchtbare Qualen erleidend, ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Seine Peiniger ständig vor Augen, die sich dann auch noch um diesen roten Mantel, um den Umhang zanken und darum würfeln. Zugleich das höhnische Gelächter und der Spott der Priester im Ohr. anderen hat er doch auch geholfen. Jetzt wollen wir mal sehen, was er jetzt zu sich selber, ne, ob er sich da irgendwie aus dieser misslichen Lage befreien kann. Was steht da drüber? König der Juden. Das muss doch möglich sein für ihn. Das ist übermenschlich. Und deshalb möchte ich dieses Gebet zunächst erst einmal als ein einmaliges Gebet von Jesus stehen lassen. Gerade dadurch ist er uns zum Erlöser geworden, indem er so ganz anders war, als wir Menschen sind. Indem er den Teufelskreis von Rache und Gewalt durchbrochen hat. Indem er das Unrecht ertragen hat und nicht mit doppelter Härte es zurückgezahlt hat, was völlig verständlich gewesen wäre. Indem er auf Grausamkeit mit unendlicher Liebe reagiert. Für den Moment wollen wir diese Aufforderung an uns zwar hören, aber ich möchte uns gar nicht in den Gedanken locken, weil Jesus das gemacht hat, müssen wir das auch alle machen. Weil ich glaube, dass hier eine wirklich außergewöhnliche, einmalige, besondere Situation vorlag. Eine solche Liebe für Feinde kann uns auch fast ein bisschen erdrücken, wenn wir uns sagen, ja, so hat das Jesus gemacht, also muss ich das auch so machen. Ich will es nicht vom Tisch wegwischen, aber ich möchte den Unterschied aufzeigen, in welchen Situationen wir vielleicht dazu eingeladen sind, mit zu überlegen, wie reagiere ich, wie gehe ich mit Menschen um, die mir nicht wohlgesonnen sind, mit meinen Feinden. Punktuell, einmalig oder auch dauerhaft. Jeder von uns kennt Menschen, mit denen er vielleicht mehr Mühe hat als mit anderen. Das sind sozusagen diese beiden Anwendungsbeispiele. Den vermeintlichen Autokäufer werde ich wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Wir haben uns dann noch eine halbe Stunde ans Fenster gestellt, Elke und ich, weil ich dachte, der kommt bestimmt noch mal wieder und hinterlässt einen bleibenden Eindruck auf dem Auto. Für den Moment möchte ich uns einladen, erstmal darüber zu staunen, zu was Jesus in der Lage war, zu dieser unglaublichen, übermenschlichen Liebe. Für den Moment möchte ich uns einladen, erstmal nur darüber zu schweigen, welche Grausamkeiten sich Gott bei seinem eigenen Sohn gefallen lässt und das aushält, aus Liebe zu uns Menschen. Wie groß seine Liebe in so einer Situation ist und erkennbar ist. Und den Blick hinlenken zu dem nächsten Punkt, Jesus und die Rachepsalmen. Nochmal zurück zu den Rachepsalmen oder auch Vergeltungspsalmen genannt. Weshalb stehen solche lieblosen und unversöhnlichen Gebete überhaupt in der Bibel? Ich glaube, diese Verse stehen da, weil Gott auch die Not von uns Menschen ernst nimmt und ernst nehmen möchte. Weil wir auch in Situationen geraten können, wie die Psalmschreiber, die diese Rachepsalmen geschrieben haben. Und vor Gott konnten sie ehrlich sein und dürfen auch wir ehrlich sein. Und ein ehrliches Gebet ist immer besser als ein nach allen Seiten richtiges Gebet. Ein vorbildliches Gebet. Wir können und dürfen und sollen Gott unser Herz ausschütten vor Gott. Er wird es aushalten. Er wird es einzuordnen wissen, weil er uns nicht nur kennt, weil er uns geschaffen hat und weil er mit seinem Sohn nochmal was ganz anderes erlebt hat als all das, was wir so erleben können. Wir können Gott auch sagen, wenn wir einem Menschen nicht verzeihen können, wenn wir es zwar wollten, weil wir davon vielleicht im besten Fall überzeugt sind, dass es richtig ist, aber es irgendwie nicht hinkriegen. Wir können Gott auch sagen, wenn wir unseren Feinden das Schlimmste wünschten, vielleicht nur in Gedanken, und wir uns sagen, nee, das will ich ja eigentlich gar nicht, aber irgendwie ploppen diese Gedanken auf. die sind nicht immer nur schmeichelhaft. Nicht immer, ne? Siehe gestern. Es geht an dieser Stelle gar nicht um unsere Wertung. Es geht um die Erfahrung, dass sich betroffene Menschen angesprochen fühlen können und vielleicht auch verstanden fühlen durch Gott. Von Gebeten, die wir in der Bibel finden, wo das auch Leute so ausgesprochen haben, weil sie offen und ehrlich waren, das Gott zu sagen und nicht damit rechnen mussten, dass Gott sie sofort unterbricht, sagt, nee, das nicht, ne? So, in die Richtung brauchst du gar nicht weiterdenken, ne? Denk mal sofort in eine andere Richtung weiter. Auch wenn wir vielleicht das eine oder andere Gebet in den Rachepsalmen oder vielleicht auch bei uns so in Gedanken natürlich so als grenzwertig empfinden. Wenn du durch jemanden verletzt wurdest oder auch weiterhin verletzt wirst oder jemanden erlebt hast, der dir feindlich gesinnt war oder ist, dann erinnere dich trotzdem. Und das mute ich uns jetzt trotzdem noch zu, dann erinnere dich an Karfreitag, erinnere dich an das, was Jesus erlebt hat und wie er darauf reagiert hat. An diese Geschichte von Jesus am Kreuz, wie er selbst in so einer Extremsituation es sich eben nicht gegönnt hat, mit Rachepsalmen zu antworten und alle hätten es verstanden, sondern für seine Feinde gebetet hat. Vielleicht kannst du es als eine einmalige Tat ansehen. Aber wenn du nun die Aufforderung hörst, nun auch selber deinem Feind vergeben zu müssen, bleibt die Frage, wird dich das überfordern? Willst du das? Wird dich dieses leuchtende Vorbild von Jesus erdrücken oder lädt es dich ein, es doch auszuprobieren, es vor Augen zu haben, es doch anzuwenden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es sind ja zwei Teile. Es ist nicht nur Vater, vergib ihnen, Punkt, fertig, aus, sondern es ist auch noch eine Einschätzung, die vielleicht auch uns helfen kann, in solchen Situationen, egal ob wir in der Schule gemobbt werden oder in der Gemeinde oder beim Autoverkauf, Der mir feindlich gesinnt ist, der hat einen Grund. Das ist nicht zum Verzeihen. Das ist, ne? Aber es gibt immer einen Grund, der dahinter steht, warum Menschen so und so reagieren, wie sie eigentlich nicht reagieren sollten. Und Jesus sagt hier in diesem zweiten Teil, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, wen sie da kreuzigen. Sie wissen nicht, dass sie den einzigen, der ohne Schuld und ohne Sünde war, mit dem härtesten Folter- und Tötungsinstrument hinrichten. Sie wissen es nicht besser. Sie haben mehr als eine Decke vor den Augen. Und vielleicht könnten wir auch dann diese Rachepsalmen in diesem anderen Licht sehen, als Angebot für betroffene Menschen, die sich diesen Worten und in diesen Gedanken wiederfinden. In Worten der Bibel, die Worte benutzen, die wir uns vielleicht manchmal selber versagen, weil als Christ kann ich das doch gar nicht, darf ich nicht, will ich nicht, soll ich nicht. Und es ist gut, wenn wir auch solche offenen, kritischen Gedanken in diesen Psalmen lesen. Und trotzdem wollen wir da nicht stecken bleiben. Ich möchte uns nicht nur einladen, diese Rachepsalmen als Vorbild zu nehmen für ein Ausheulen oder Gott gegenüber, sondern möchte uns einladen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und der hängt wieder mit Jesus zusammen, Jesus und der andere Weg. Das Kreuz von Jesus zeigt uns einen noch viel weiteren Horizont, einen anderen Weg, von dem die meisten Menschen, auch Mitmenschen, auch in unserer heutigen Zeit, nicht wirklich etwas wissen, von so einer Alternative. Jesus hat uns einen anderen Weg gezeigt als die Rachepsalmen und als die Reaktion von den meisten Menschen. Der Normalfall, der Standard heute ist, und dieser Satz begegnet mir immer wieder, so wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es wieder heraus. Aber manchmal stimmt das eben nicht. Ich rufe trotzdem freundlich herein in den Wald und kriege trotzdem mal eine Abfuhr. Das Das mag oft stimmen, aber das ist eben nicht ausreichend für eine allgemeine gute Erklärung. Und Jesus hat hier einen anderen Weg aufgezeigt und ermutet es uns zu, uns diesen Weg nochmal anzuschauen. Er ist bereit, uns alle ganz vorsichtig und behutsam mit auf diesen neuen Weg mitzunehmen, wenn wir dazu bereit sind. Aber für Betroffene ist es trotzdem erst einmal wichtig, dass Gott auf alle Fälle nicht wegschaut, nicht die Augen verschließt vor den schlechten und falschen und beleidigenden und manchmal auch gewalttätigen Reaktionen, die wir auch in unserer heutigen humanistisch gut ausgebildeten Gesellschaft trotzdem erleben können. Ihr müsst nur Samstagabend 19 Uhr ein Auto verkaufen wollen im Niedrigpreissektor. Kann das ganz schnell passieren. Hatte ich auch ein bisschen verdrängt wieder. Bei mir bist du willkommen, so wie du bist. Ich kenne deinen Schmerz. Ich weiß, was andere dir zugefügt haben und auch weiter zufügen werden. Ich werde das auch nicht kleinreden. Ich verlange auch nicht als erstes, dass du deinem Peiniger jetzt sofort verzeihst. Sondern du darfst erst mal das sagen, wie es dir wirklich mit dem geht. Du kannst zu mir kommen und dich ausheulen und mich anschreien und deine Wut und Enttäuschung über die Mitmenschen bei mir lassen. Ich glaube, das Wichtigste bei diesem Thema, trotzdem eine Alternative eines anderen Weges, ist, dass Jesus uns mitnehmen möchte in diesem anderen Weg. Dass er uns mitnehmen möchte auf diesen ganz anderen neuen Weg. Bei der aktuellen Jesus-Verfilmung The Chosen gibt Jesus dem impulsiven Draufgänger Petrus ein Motto mit auf dem Weg als Jesus-Anhänger, indem er sagt: Gewöhn dich an anders. Ich habe die Folge noch nicht gesehen, aber habe ich drüber gelesen. Oder haben wir die schon gesehen? Da sagt Jesus zu Petrus einmal: Gewöhn dich an anders. Das steht nicht in der Bibel, das ist nur in dieser Jesus-Verfilmung, aber es beschreibt einen Ansatz, den Jesus hier Petrus sagt. Gewöhn dich an anders. Alles, was du bisher auch zum Thema Feindesliebe gehört hast, ist gut und richtig und schön, aber mit mir beginnt etwas Neues. Mit mir beginnt ein neuer Bund mit neuen Bedingungen, auch im Umgang mit den Menschen, die dir, Petrus, Mühe machen. Gewöhn dich an anders. Ich glaube, das Gleiche gilt auch auf die Frage, wie wir mit unseren Feinden, mit den Menschen, die uns Mühe machen, umgehen können. Wir sollten keine hohen Hürden aufstellen, wenn sich Menschen auch für den Glauben interessieren, wie zum Beispiel: Nur wenn du deinen Erzfeind liebst, dann bist du ein guter Christ. Nur wenn du denen verzeihen kannst, die dir geschadet haben, dann bist du ein richtiger Christ. Das hat Jesus auch nicht von Petrus verlangt. Petrus durfte von Anfang an der Jünger Jesu sein, trotz seiner ganzen Unzulänglichkeiten, trotz seines impulsiven Charakters, trotz mancher Dinge, wo er sich selber und sein Vertrauen Jesus gegenüber völlig überschätzt hat. Ich werde dich nie, die anderen hier, der Matthäus hier, der Levi, also bei dem kann ich mir das gut vorstellen, der hat ja am Zeuges, aber ich, Petrus, ich bin's doch, dein bester Mann, dein bestes Pferd im Stall, ich doch nicht. Und dann die Geschichte mit dem Hahn und andere, wir kennen sie, hoffentlich, denke ich, ja. Jesus hat keine Aufnahmeprüfung verlangt von seinen Jüngern, keinen Gesinnungstest. Er hat ihnen nur dieses eine Motto zugemutet, also nicht nur, aber im Prinzip auf diesen Punkt mit der Feindesliebe. Gewöhn dich an anders. Die Art und Weise, wie Jesus mit seinen Feinden umging, war tatsächlich etwas umstürzend Neues und ist es bis heute geblieben. Und der letzte Gedanke: Jesus und wir. Dabei verlangt Jesus gar nicht von uns, dass sich als erstes unsere Gefühle und Empfindungen den Menschen gegenüber, die uns Mühe machen, ändern muss. Liebe zu den Feinden meint in der Bibel gar nicht so diese überschwänglichen Gefühle. Deinen Feind lieben, glaube ich, bedeutet nicht, ihn von Herzen umarmen und drücken und kuscheln. Das hätte ich gestern Abend auch nicht unbedingt machen wollen. Zumal der mich schon einmal beiseite genommen hatte mit Gewalt, hätte der das wahrscheinlich auch falsch interpretiert. Liebe zu den Feinden meint in der Bibel eher konkrete Taten. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet. Segnet, die euch verfluchen. Bittet im Gebet, bittet für die, die euch beleidigen. Aber auch das ist ein Weg, auf dem wir ein Leben lang Lernende sind. Gewöhn dich an anders. Sei nicht sofort perfekt mit allen deinen Reaktionen den Menschen gegenüber, ne, den Problemmenschen, sondern beginne, eine Alternative dir vorzustellen und auch anzuwenden, wie du mit denen umgehen kannst. Guck nicht so auf das, was üblich ist, wie alle anderen das machen, sondern schau, zu was Jesus in der Lage war, schon als Ziel, als Vorbild, aber auf dem Weg dahin. Ob ich selber meinen Feinden so verzeihen kann wie Jesus, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich nie in so einer Extremsituation sein werde, eine so ähnliche Brutalität wie Jesus zu erleben. Ich weiß es nicht, aber ich muss das jetzt auch nicht schon versprechen. Wir alle sind trotzdem eingeladen, Jesus zu begleiten auf diesem Weg in ein neues Leben. Und dabei gibt es nur eine einzige Voraussetzung: Gewöhn dich an anders. Mehr verlangt Jesus von uns nicht. Und was Gottes Geist auf diesem Weg alles bei uns bewirken kann, zeigt sich vielleicht doch hier oder da in einem anderen Umgang mit unseren Feinden. Punktuell, aber auch generell auf lange Sicht. Lassen wir uns dazu überraschen. Als Elke und ich gestern noch diese halbe Stunde am Fenster geschaut haben und mal geguckt haben, ob da nicht wieder noch ein weiterer Autokäufer auftaucht, und, ne, vielleicht mit bösen Absichten, dann habe ich für den gebetet. Und ich habe natürlich auch, weil ich jetzt gerade so gedanklich in dieser Predigt drin gesteckt habe, ne, wär blöd gewesen, ne, wenn ich das nicht auch gleich angewendet hätte. Es war fast so wie ein Geschenk von Gott, aber Herr, vielleicht das nächste Mal doch ein bisschen anders. Also es, ne, muss nicht immer, aber ich konnte ihn segnen. Ich habe ihn gesegnet. Und es hat mir aber auch geholfen, dass Jesus noch diesen zweiten Teil hat, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch ich habe in dieser Stunde gemerkt, dass irgendwas bei dem Mann dahinter stand, warum der so und so reagiert hat. Und trotzdem hatte ich die Freiheit, ihn zu segnen. Und es ist keiner mehr gekommen an dem Abend. Und das Auto ist immer noch da. Falls jemand Interesse hat, können wir dann drüber reden. Amen.